Heute bei «Apropos» Leben als kleinwüchsiger Mensch.
Ich bin kleinwüchsig, das heisst, ich bin knapp 1,17 Meter gross. Oder klein, wie auch immer. Das ist so etwa die Grösse eines 7-8-jährigen Kindes. Wenn ich von mir sage, ich sei der Grösste, das ist immer mit dem Augenzwinkern. Weil ich glaube, Humor ist sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn man nicht über sich selber lachen kann, ist es auch schwierig, über andere Sachen zu lachen.
Für den Ostertag haben wir heute ein bisschen eine spezielle Folge von «Apropos». Für einmal ist bei uns heute niemand aus der Redaktionsgast, sondern Alain Bader. Der Alain ist viele Sachen. Er ist Experte für Inklusion von Menschen mit einer Behinderung. Er ist Teilnehmer der Dwarf Games, Kugelstoss und Sprint. Er ist kleinwüchsig und sieht sehr schlecht. Darum ist er heute auch mit seinem Assistenzhund Dexter im Studio. Er setzt sich schon lange politisch für die Sache der Behinderten in der Schweiz ein. So wie kürzlich an der ersten Behindertensession in Bern. Und mein Cousin, das ist er auch. Wir haben eine Kindheit lang zusammen ein Familienfest gehabt. Wir begegnen uns heute immer wieder mal im grossen Familien-WhatsApp-Chat. Liebe Grüße an alle an dieser Stelle. Oder an einem Geburtstag. Und doch weiss ich eigentlich recht wenig über ihn. Kürzlich ist in eben diesem Chat ein Video gepostet worden, das er allein in der Wandelhalle vom Bundeshaus zeigt.
Es ist eine sehr gute Idee, die Behindertensession, weil zum Ende gibt es halt auch einfach ein bisschen Scheinwerfer auf Menschen mit Behinderung, dass man auch einfach mal darüber redet und dass Menschen mit Behinderung direkt können diskutieren und darauf aufmerksam machen, was wichtig ist für uns.
Und wenn man allein im Bundeshaus, in einem Ort, wo mir selber auch recht nahe ist. Und wir haben noch gar nie über das richtig geredet. Das haben wir jetzt noch in dieser Spezialfolge von «Apropos». Hoi Alain, schön bist du.
Hoi Philipp.
Alain, früher haben wir uns recht regelmäßig zu Weihnachten bei Mutti und Vati in Wiesen im Kanton Solothurn getroffen. Da bist du ja aufgewachsen. An was tust du dich am liebsten erinnern?
Ja, Weihnachten waren natürlich schon Highlights gewesen. So, wir sind ja wirklich eine grosse Familie. Mein Vater hat 4 Geschwister. Also eins davon ist ja deine Mutter.
Genau.
Und insgesamt sind wir, glaube ich, 11 Enkelkinder in unserer Generation. Dementsprechend ist recht etwas los gewesen. Und ich bin ja der zweitjüngste in dieser Generation. Und darum war es natürlich cool, wenn da all die grossen Cousins, vor allem Cousins, ein paar Cousinen, da waren und man mit denen ein Heich machen konnte.
Was gibt es denn, wenn man so grosse Buben ins Bett tut?
Viel Fernsehen geschaut haben wir und so gamed, oder?
Ja, genau, das haben wir natürlich auch. Da haben gewisse immer ihre Playstation noch dabei gehabt. Und ja, genau.
Das nicht sehr heilig. Die Alten haben gejast bis irgendwie morgen um 1 und sind wir besoffen worden und wir dürfen Fernsehen schauen. Du sagst, du bist der zweitjüngste. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du für dich selber gemerkt hast, dass du anders bist als Cousine und Cousin?
Nein, so einen Moment gibt es wie nicht. Emo möchte mich nicht daran erinnern. Seit ich weiss, ist es anders. Seit ich weiss, bin ich halt ein bisschen anders gewesen. Und darum könnte ich jetzt nicht sagen, es ist mir irgendwie in diesem Alter bewusst worden oder so.
Ist es den anderen bewusst worden?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was ich gut mich halt erinnere, ist so die Zeit, wo ich in den Kindergarten gekommen bin und so, dass es halt für mich wie ein bisschen andere Regeln gegeben hat, wenn man Spiele gemacht hat, Fangis gemacht hat oder halt Turnen oder so. Man hat mir auch vielleicht noch mehr müssen helfen, noch so mit Schuhen anlegen oder Jacke anlegen. Aber sonst, ja, müssen wir quasi die anderen fragen.
Mhm. Ich kann mich erinnern, wie wir zusammen Fernsehen geschaut haben. Und du hast immer viel, viel näher ran müssen, oder?
Ganz genau, ja. Ich bin immer zuvor vorgehockt, eigentlich gerade am Bildschirm. Schon heute noch so. So habe ich die Chance, relativ viel zu sehen, immer noch nicht alles, aber das Wesentliche komme ich meistens mit. Über.
Mhm. Für die, die du jetzt nicht sehen und die auch nicht kennen, kannst du schnell sagen, was deine Beeinträchtigung ist?
Ich bin etwas wüchsig, das heisst, ich bin knapp 1,17 Meter gross. Oder klein, wie auch immer. Das ist so etwa die Grösse von einem 7-8-jährigen Kind. Mhm. Was nicht so auf den ersten Blick auffällt, meine Hände sind so ein bisschen eingeschränkt. Das heisst, ich habe ganz kurze Finger und die sind auch relativ steif. Also ich kann keine Faust machen. Dementsprechend fällt mir das Greifen auch schwieriger. Ja, das ist so das, was auffällt, wenn man mich sieht.
Mhm. Wie ist das beim Aufwachsen? Wie hat das beeinträchtigt?
Ja, die Grösse tut beim Aufwachsen nicht so stark einschränken. Sage jetzt einmal, sicher die ersten Jahre ist man halt immer der Kleinste und dann braucht man halt vielleicht an einem Ort oder am anderen Ort ein Schemel oder einen spezielleren Stuhl. Aber was halt einschränkt, ist die Sehbehinderung. Mhm. Das hat halt gleich mal Hilfsmittel erfordert, gerade in der Schule oder beim Hausaufgaben machen oder wo auch immer, genau, dass halt das relevant ist.
Was hast du denn für Hilfsmittel gehabt?
Ja, das erste Hilfsmittel war sicher auch mein erstes Lesegerät, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Lesegerät ist einfach im Prinzip ein Bildschirm, der hängt eine Kamera dran und die Kamera ist meistens auf den Tisch ausgerichtet und tut, was auch immer man unter die Kamera legt, eine Zeitung oder ein Buch oder ich kann ein Handy darunter legen, tut das filmen und auf den Bildschirm projizieren und dann kann ich es ganz, ganz gross machen, aufzoomen, ich kann auch den Kontrast verändern und so kann ich Bücher lesen oder Zeitung lesen. Und ich würde sagen, das war etwas vom Ersten gewesen. Und was ich dann natürlich auch bekommen habe, war gleich mal ein Computer gewesen, weil mir Schreiben am Computer viel einfacher fällt als von Hand, weil, wie gesagt, meine Handfunktion, meine Feinmotorik eingeschränkt ist. Sie lange Texte von Hand schreiben, für mich extrem anstrengend. Zudem, dass ich ja auch recht gross muss schreiben, dass ich sie überhaupt kann lesen.
Mhm, selber kannst du lesen. Du bist am Anfang in den normalen Kindergarten gegangen. Ist das gut gegangen? Hast du die Schule wechseln irgendwann?
Ich bin in Kinski und in Primarschule bei uns im Dorf zu Wiesen in die Schule.
Mit das etwa ist, drei Leuten wahrscheinlich, oder so.
Ja, genau, darum ist es eben funktioniert. Also wirklich in der 6. Klasse sind wir noch zu dritten gewesen. Vorher sind wir ein bisschen mehr. Darum hat es funktioniert, weil wir die Schulzimmer nicht wechseln mussten. Wir waren eine kleine Klasse gewesen. Die Lehrer konnten quasi auf mich Rücksicht nehmen. In dem Sinn, ich konnte meine Hilfsmittel haben. Ich hatte ein eigenes Pult im Gegensatz zu den anderen, wo halt mein Computer drauf gestanden ist und was auch immer. Und das ist, in dieser Zeit ist es eigentlich sehr gut gegangen. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an diese Zeit. Und dann aber, ab der 7. Klasse, muss man so in die gemeinsame Schule im Nachbardorf. Und das wäre eben dann nicht mehr gegangen mit all meinen Hilfsmitteln. Mhm. Und darum bin ich auf die Zollikofen gekommen, in die Blindenschule.
Mhm. Bist du gependelt? Das war mir nie ganz klar gewesen.
Ich habe dort im Internat geschlafen, einfach von Montag bis Freitag. Am Montagmorgen hat mich meine Mutter auf die Zollikofen gefahren und am Freitagnachmittag sind wir wieder abholen.
Es ist nicht wahnsinnig brutal, wenn man so früh weg von der Heimat.
Für mich war es extrem brutal. Ich war ja eben etwa 13. Aber es gibt Kinder, die deutlich jünger waren dort. Und mir ist es schon sehr schwer gefallen. Also ich sicher ein Jahr gebraucht, bis ich mich wirklich daran gewöhnt habe. Viel habe ich gehabt. Aber im Nachhinein kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Mhm.
Warum?
Weil ich doch zu Zollikofen sehr viel gelernt habe, was ich sonst nicht gelernt habe. Also man hat sich dort wirklich Mühe gegeben, auch uns Selbstständigkeit zu geben. Man hat Spezialfächer gehabt. So das Wichtigste ist auch Orientierung und Mobilität. Dort habe ich wirklich gelernt, mich zuerst mal rund um die Schule in Zollikofen, um das Areal zu orientieren, dann am Bahnhof, dann am grossen Bahnhof Bern. Und irgendwann habe ich auch gelernt, meinen Weg selber, meinen Heimweg selber zu machen, bis auf Wiese und quasi wieder in die Schule. Und davon profitiere ich heute noch. Mm. Und halt so Alltagsfertigkeiten, die dort wirklich geschult worden sind. Mm. Und, ja.
Und wie muss man sich quasi den Unterricht in der Blindenschule vorstellen, jetzt abgesehen von dem vom Praktischen?
Eigentlich ganz normal. Natürlich auch dort sehr kleine Klassen. Aber das Ziel war schon, fachlich das gleiche Niveau zu haben wie eine öffentliche Schule. Wir haben ganz normal französische Wörter gebüffelt, wir haben Englisch, wir haben Deutsch, wir haben Turnunterricht sogar. Einfach ein bisschen angepasst, aber auch dort mussten wir uns bewegen und umspringen, wenn es irgendwie gegangen ist. Also vom Unterricht her tut es sich nicht so abheben.
Das ist eine blöde Frage, aber macht es einen Unterschied, wenn man in so einer Klasse sitzt und ein paar Leute sagen noch ein bisschen etwas, so wie du, und andere sagen gar nichts mehr?
Der Unterschied sind die Lehrmittel. Wir haben natürlich angepasste Lehrmittel gehabt. Jetzt jemand, der gar nichts mehr sieht, hat quasi das in Punktschrift, also in Breitschrift bekommen. Und solche, die wir noch gesehen haben, haben einfach das ganz normale Lehrbuch nutzen. Andere haben wie aufgekopierte Blätter gehabt. Oder jetzt in meinem Fall, ich habe es mit dem Lesegerät halt auch die normalen Bücher können nutzen. Genau, der unterscheidet sich natürlich, aber das ist vor allem einfach eine Frage von der Vorbereitung halt auch für die Lehrer gewesen.
Du bist als Teenager in die Schule gekommen. Teenager ist sowieso nicht einfach. Wenn man so ein Spezialsetting hat wie du, stelle ich es mir noch viel schwieriger vor.
Es ist dafür und dawider. Also der grosse Vorteil, den ich heute zurückdenke am Internat, ist halt, man ist immer mit seinen Kollegen zusammen, 24-7 oder unter der Woche. Und das hat natürlich auch Potenzial für ganz coole Aktionen. und man verbringt viel Zeit zusammen, man kann sich viel austauschen, man hat den einen oder anderen Seich auch gemacht. Aber dort ist das Internat ein grosser Vorteil. Was schwierig ist, ist halt, wenn man wirklich sich so bewusst wird, mit 13, 14, ich würde sagen, ich war ein Spätzünder, habe 15, 16, wenn man merkt, man ist anders. Auch in der Blindenschule bin ich natürlich mit meiner Größe ein Sonderfall gewesen. Mhm. Und ich hatte schwierige Zeiten gehabt, in dem Sinn mit mir selber.
Und wie findet man denn aus diesen schwierigen Zeiten heraus?
Mein Rezept war immer, also ich sage, das Glück hatte ich immer von einem guten Umfeld. Nicht nur meine Familie, die super ist, und ich sehr dankbar bin, sondern ich habe immer einen guten Freundeskreis gehabt, der mich aufgefangen hat. Auch in späteren Situationen, wo ich einfach gewusst habe, mir tut es gut, wenn ich unter Leuten bin, mir tut es gut, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die mich schätzen, die ich schätze. Und mit denen einfach quasi die Welt entdecken, etwas erleben. Aus dem habe ich so viel Positives immer wieder gewonnen, dass ich über die negativen Sachen eigentlich hinweggekommen
bin. Wie lange geht die Blindenschule und was kommt nachher?
Ja, offiziell ist es eben wie eine normale Regelschule. Ich bin ab in die 7. Klasse dort gekommen, also wäre eigentlich 3 Jahre. Aber dort geht man manchmal einen Sonderweg. Also ich muss einfach so sagen, mein erstes Jahr war sehr schwierig gewesen. In Zollikofen, wo ich sehr immer ein guter Schüler war, habe ich in Zollikofen schon recht sausen so. Und habe das 7. Jahr das 2. Mal machen.
Damit es leck mir kann.
Sehr. Vielleicht noch ein bisschen die falschen Kollegen. Und ja, darum ist dann 2x7, 8, 9. Und weil es halt auch nicht so einfach ist, eine Lehrstelle zu finden. Und vielleicht auch, wenn ich sage, der Unterricht ist zwar normal als in allem, aber vielleicht doch ein bisschen langsamer vermittelt wird. Habe ich auch noch das 10. Schuljahr gemacht. Also ich war 5 Jahre insgesamt in Zollikofen gewesen. Und dann habe ich das KV gemacht. Mhm.
Bei welcher Firma?
Das war ein Sonderfall gewesen. Und zwar habe ich es gemacht in der Stiftung Grossfeld. Das ist auch hier in Bern. Das ist eine Institution für Menschen mit Körperbehinderung. Und zwar bieten sie, oder haben damals alles angeboten von Schule, quasi so wie auch in Zollikofen, bis eben eine kaufmännische Ausbildung zu Arbeitsplatz, zu Wohnen und halt auch noch Therapien im gleichen Haus. Das ist so ihre grosse, ja, ihr grosser Vorteil.
Mhm. Hast du noch zu Wiesen gewohnt?
Auch dort hatte es ein Internat, gehabt, wo ich ein Jahr lang gewohnt habe. Und nachdem bin ich aber nach in eine WG gewechselt. Wieder in Zollikofen, das war so ein Betreuungswohnen. Also so ein bisschen ein Betreuungswohnen. Mhm. Mit anderen Sehbehinderten, die ich schon von vorne kennt aus der Schule. Und dort hatte es Sozialpädagogen oder Heilpädagogen dabei, die halt einfach so ein bisschen geschaut haben, uns unterstützt haben im alltäglichen Wohnen.
Mhm. Aber ich nehme an, dann ist dir schon klar, dass du das mal auch ganz allein willst machen, dann, oder?
Ja, also für mich war das schon immer das Ziel gewesen. Ob ich mir es dann zumal zugetraut habe, wüsste ich heute gar nicht mehr. Aber eigentlich glaube ich schon. Und darum ist mir auch klar gewesen, dass ich in die WG wechseln wollte, weil ich konnte während der ganzen Lehrzeit in diesem Internat wohnen. Mhm. Aber es ist eben das Internat im Rossfeld war sehr luxuriös gewesen, wenn ich das so darf sagen. Also ich musste nichts selber machen. Nicht einmal mein Zmorgen selber zusammenstellen, wo sie gewusst haben, was ich zum Morgen nehmen, ist das eigentlich auch schon parat gewesen, wenn ich aufgestanden bin.
Bei deinem Hotel?
Ja, 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 genau. Und, aber dort hatte ich wirklich den Anspruch gehabt, dass das wie nicht sein kann. Also ich bin nicht darauf angewiesen. Es gibt Leute, die sehr darauf angewiesen sind und das soll auch so sein. Aber für mich, ich selber komme nicht weiter, wenn ich dort 4 Jahre einfach Bein auf habe.
Wie schafft man denn den Schritt aus einem betreuten Wohnen in ein autonomes Wohnen?
Ja, man muss es einfach machen. Aber, es klingt blöd, aber ich bin auch nicht ganz allein gewohnt nach dieser Zeit, sondern ich habe in einer WG gewohnt mit meinen 2 besten Kollegen. Die sind aber beide im Rollstuhl. Und darum hat es dort sehr, also wir haben den Plan gefasst, wir wollen zusammen eine WG machen. Dort hat es aber recht viel Vorbehalt gegeben. Gewisse Leute, die das Gefühl hatten, dass ihre Meinung wichtig sei, dass wir das überhaupt schaffen. Aber wir haben das tiptop geschafft. Wir haben 3 Jahre zusammen in Bümplitz gewohnt. Und das war eine sehr coole Zeit, die ich nicht missen wollte. Genau.
Und ist die Wohnung speziell ausgerichtet gewesen, oder habt ihr selber geschaut, dass ihr euch so einrichten könnt, dass ihr die und aus könnt? Oder wie ist das gewesen genau?
Ja, also die Basis ist natürlich, dass man eine Wohnung finden muss, die gewisse Bedingungen schon erfüllt. Also sie muss jetzt eben in ihrem Fall rollstuhlgängig sein und wir haben einen ganz Neubau in Bümplitz dürfen einziehen. Wir waren die ersten Mieter dort, wo halt wirklich alles flach war, alles rollstuhlgängig. Sogar das Badzimmer war schon ebenartig. Wir mussten nicht einmal dort etwas anpassen. Und dann sind es Details, die man muss oder will anpassen. Wir hatten elektrifizierte Türen, wir hatten elektrifizierte Storen. Ja, das ist das, was ihnen vor allem geholfen hat. Und ich habe natürlich von dem auch ein bisschen profitiert.
Was ist nach dem KfW gekommen?
Also für mich war immer klar, ich will eigentlich mal studieren. Am liebsten, als Kind habe ich immer gesagt, ich will Geschichte studieren.
Gute Wahl.
Ja. Habe aber dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, was macht man mit einem Geschichtsstudium? Und bin dann eher so Richtung Psychologie tendiert. Und habe gewusst, wenn ich das KV hatte, ich muss ja noch Berufsmatur machen. Und wenn ich an die Uni wohne, muss ich Passerelle haben. Und das habe ich ein bisschen angehängt. Allerdings berufsbegleitend, habe eben bei 50% bei der Eidgenössischen Spielbankenkommission gearbeitet, was auch ein spezieller Ort war, aber mega, mega coole Sache, dass ich dort arbeiten durfte. Und dann habe ich das Experiment Universität probiert, hier in Bern. Es war die gleiche Zeit, als ich das erste Mal alleine gewohnt habe. Ich hatte ein Zimmer-Apartment und da eben mein Psychologiestudium angefangen. Allerdings nach 3 Semestern habe ich endgültig entschieden, dass es nicht stimmt für mich, dass ich zum einen wie einfach das ganze Lehren nach KV, nach BM, nach Passerelle, dass ich eigentlich wie einfach eine Pause machen soll. Und zum anderen ist auch einfach das Fach Psychologie nicht das gewesen, wie ich mir vorgestellt habe.
Heute schaffst du bei Sensibility, oder? Stimmt das?
Ganz genau. Also für Sensibility arbeite ich schon seit 9 Jahren, aber seit einem Monat habe ich eine Festanstellung dort und kann dort wirklich meine Kompetenzen aus meiner kaufmännischen Ausbildung wie auch eben die anderen im Bereich Sensibilisierung, Expertise für Behinderungen kann ich halt einbringen. Und das ist für mich ein Riesenglück und ich bin mega happy.
Was ist denn für eine Institution, für die Leute, die das nicht kennen?
Sensibility ist, im Moment sind wir noch als Verein organisiert. Und die Idee war damals wirklich, zum einen etwas anzubieten, um die Leute zu sensibilisieren und gleichzeitig unsere Bedürfnisse für Inklusion auf den Tisch zu bringen. Mhm. Also wir bieten wirklich ganz breit Kurs an für alle, die Interesse haben. Also in erster Linie für Firmen, aber zwischenzeit haben wir auch Modelle, wo man sich auch einfach als Privatperson anmelden kann. Und in erster Linie geht es darum, eben zu sensibilisieren. Wir machen so Perspektivenwechsel, sagen wir dem, wo die Leute wirklich erleben, bis sie mit einem Rollstuhl hockt oder sehbehindert ist. Und über das heraus bieten wir dann aber auch Workshops an, um Arbeitsplätze inklusiver zu machen. Oder wir bieten Beratung an, wenn es darum geht, einen Neubau barrierefrei zu machen oder schon bestehende Strukturen barrierefrei zu machen. Mhm. Genau.
Wie gross hast du das Gefühl, ist das Bewusstsein bei anderen Menschen für Leute mit Behinderungen?
Es ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Es gibt sehr viele, die sehr sensibilisiert sind, einfach nur, weil sie jemanden kennen in ihrem Umfeld. Aber das ist natürlich immer sehr spezifisch auf die Behinderung, wo die bekannte Person hat. Alles in allem ist es nicht so gross. Obwohl ja viel betroffen sind in der Schweiz und man ja auch sagt, dass man gerade im Alter praktisch nicht davor gefeit ist, irgendeine andere Behinderung zu erkranken, wenn man so will.
Wenn es darum geht, eben quasi ein Bewusstsein zu schärfen, kannst du uns mal mitnehmen auf einen Tag in deinem Leben? Also weißt, wo geht es dir anders wie den Leuten, die quasi keine Behinderung haben?
Ja, das ist gar nicht so einfach, weil mein Alltag ist ja in der Zwischenzeit so optimiert, dass ich eben nicht mehr so viele Hindernisse antreffe im Alltag. Natürlich ist meine Wohnung ein bisschen speziell eingerichtet, ist übertrieben. Ich habe halt einfach meine Schämmel im Badzimmer und in der Küche. Ich habe keine Schränke und keine Regale, die höher sind als 1,50 m, weil es mir einfach nichts bringt, wenn es höher ist. Und so gesehen, wenn ich am Morgen aufstehe, dann habe ich meine ganz normale Routine wieder. Oh, ich habe noch meinen Führerhund, den ich muss betreuen oder versorgen. Aber das hat ja jeder, der ein Haustier hat, auch. Und inzwischen arbeite ich im Homeoffice, was sehr bequem ist. Also das heisst, ich muss nicht einmal zum Haus aus, wenn ich nicht an einem Kurs bin. Aber sonst ist natürlich für mich, wenn ich draußen bin, ist natürlich die Herausforderung ist die Orientierung und Hindernisse zu erkennen wegen meiner Sehbehinderung. Darum habe ich auch den Dexter. Wenn irgendetwas in meinem Umfeld, in meinem Quartier anders ist, wenn plötzlich von einem Tag auf einen anderen eine Baustelle da ist oder sie halt einfach nur schon irgendwelche Schilder auf die Straße rausstellen, ist das eine potenzielle Gefahr, die ich reinlaufe und mich auch daran verletzen kann. Das ist sicher. Und dann ist halt alles, was hoch oben ist, ist für mich im Alltag schwierig. Sei es im Bus oder im Zug einen Knopf zum Türen öffnen, sei es auch einfach ein Einstieg, der hoch ist. Wobei, da kann ich mit einer gewissen Athletik etwas kompensieren, aber natürlich ist es anstrengender und natürlich wünschte ich mir ganz oft, dass es wär einfacher.
Wenn du dich jetzt zurückerinnerst in deine Zeit als Jugendlicher, als Teenager und das vergleichst mit heute, hast du das Gefühl, so im Bewegen in der Öffentlichkeit hat sich etwas verändert, zum Besseren, zum Schlechteren? Fällt es dir einfacher, heute dich zu bewegen durch die Schweiz?
Ja, es hat sich schon verändert. Und man darf wirklich sagen, zum Besseren. Wenn ich jetzt überlege, die letzten 15, 20 Jahre, mal, als ich angefangen habe, lernen, mich selber zu bewegen, am Bahnhof zu Bern oder auch hier in der Stadt, ist schon vieles gegangen. Also, wenn ich denke, als ich auf Bern gekommen bin, hat es noch alte Tram unterwegs gehabt. Also ich meine, andere Grossstädte in der Schweiz haben immer noch da die alten Büchsen. Aber die Stadt Bern hat da recht viel gemacht. Sicher, was der ÖV anbelangt.
Also man fast nicht einsteigen
können. Genau, genau. Also wirklich mit einer steilen Stegen in die Tram und so. Und das ist ja jetzt alles niederflur, da ist sehr viel gegangen. Und man darf schon auch sagen, dass die Leute sensibilisierter sind im Sinne von, man sieht uns, oder man ist sich bewusst, dass wir zum Bild gehören. Mit mir meine ich halt Menschen mit sichtbaren Behinderungen. Und es ist sicher viel weniger, dass man angeschaut wird. Man kommt weniger in so komische Situationen, wo die Leute einem helfen wollen, aber eigentlich keine Ahnung haben, was sie genau helfen wollen. Sondern man gehört schon mehr zum Alltag. Ich empfinde das jetzt für mich so mit meinem Kleinwuchs.
Jetzt hat damit zu tun, dass du dich selber viel selbstbewusster und besser kannst bewegen als, sagen wir, vor 20 Jahren.
Selbstbewusst auftreten hat auf jeden Fall einen Einfluss. Aber ich glaube, wo ich es viel mehr daran festmachen würde, ist, dass wir sichtbarer geworden sind, weil wir mehr draussen sind, weil wir mehr mit der Öffentlichkeit auftreten, weil wir unterwegs sind, weil wir nicht mehr in irgendwelchen Heimen hocken oder irgendwo halt, wenn ich sage eingesperrt sind, aber halt abgeschottet sind. Und wir sind nicht nur im Bus und im Tram sichtbar, sondern es gibt inzwischen auch sehr viele coole Beispiele von prominenten Menschen mit Behinderungen, die natürlich extrem zu einer Sensibilisierung beitragen.
Du sagst, es ist recht viel gegangen. Was müsste noch gehen?
Ja, natürlich gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich schwierig, jetzt so einfach etwas rauszuheben. Ich weiss, im Interview mit Pro im Firmis habe ich gesagt, dass das Bauliche ein grosser Punkt wäre. Aber alles, was baulich ist, alles, was physische Barrieren sind, das hilft natürlich vor allem Menschen, die im Rollstuhl sind oder halt eine Mobilitätseinschränkung haben. Für Menschen mit Hörbehinderung gibt es ganz andere Themen, die ganz wichtig wären, die man müsste angehen müsste. Für Menschen mit Sehbehinderung kann es noch eine ganz andere Thematik sein. Und da jetzt etwas zu priorisieren, ist, da schließt man schon automatisch wieder jemanden aus.
Der heutige Tag ist eine Premiere. Es ist mir eine große Ehre, dass ich Sie heute zur ersten Behindertensession hier im Nationalratssaal begrüßen darf.
Es ist eine sehr gute Idee, die Behindertensession, weil zum einen gibt es halt auch einfach ein bisschen Scheinwerfer auf Menschen mit Behinderung, dass man auch einfach mal darüber redet und dass Menschen mit Behinderung direkt können diskutieren und darauf aufmerksam machen, was wichtig ist für uns.
Was erhoffst du dir von so Veranstaltungen wie eben der ersten Behindertensession, wo du als Zuschauer dabei bist?
Die Behindertensession war eine ganz tolle Aktion, ein ganz cooler Anlass, einfach um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Es war cool, dabei zu sein. Es hat sehr, sehr tolle Voten von den Parlamentariern. Aber wenn ich das so böse darf sagen, viel mehr ist es nicht. Es gibt Aufmerksamkeit, die Leute berichten darüber, die Medien berichten darüber, aber die nächsten Schritte, die müssen gemacht werden trotzdem. Auch ob mit oder ohne Session. Wir haben jetzt einfach die Chance gehabt, klar Bedürfnisse aufzuzeigen, aber die Veränderung allein passiert durch das noch nicht.
Was müsste denn konkret passieren, wenn du überlegst, was so die drängendsten Projekte wären?
Ja, ich bleibe dabei. Wenn wir Zugang haben, mehr, und mit mir meine ich wirklich alle Menschen mit einer Behinderung oder mit Behinderungen, wenn wir mehr Zugang haben, sei es Politik, sei es auch wirklich den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen, dann werden wir auch wieder sichtbarer. Wir haben auch wieder mehr Plattformen, wo wir unsere Bedürfnisse anbringen können. Und darum braucht es für uns die Möglichkeit, teilzuhaben. Und wenn wir das können, dann... Ich bin überzeugt, alle Leute, die mal in Berührung kommen mit Menschen mit einer Behinderung, mit Behinderungen, denken schon anders über das nach und überlegen sich oftmals nach, jetzt in dieser Situation müssen wir das nicht so und so machen, dass es barrierefreier ist. Mhm. Und je mehr Sichtbarkeit, je mehr teilhabt, desto grösser ist die Chance, dass Barrieren abgebaut werden.
So wie bei dem Beispiel, das du gesagt hast, eben in dem Video, das du vorhin erwähnt hast, wo die Bauherren eigentlich wüssten, was sie machen müssen, aber es wie nicht passiert, weil sie wie keinen persönlichen Zugang haben. So, oder?
Ganz genau, das ist etwas, was wir ganz oft antreffen, jetzt gerade bei Sensibility mit unseren Kursen. Also, das Gesetz ist da, die UNO, BRK ist da, es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz in der Schweiz, die uns eigentlich schützen würde. Aber wenn natürlich die Leute zum einen nicht wissen, dass es das Gesetz gibt oder finden, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, warum gibt es das überhaupt, dann, ja, dann nützen alle Gesetze nichts. Und wenn wir niemanden haben, der sie durchsetzt, noch weniger. Also ein Beispiel, das mich zuletzt sehr beschäftigt hat, ist der Zutritt für Assistenzhunde in Spitäler. Mhm. Es gibt Spitäler in der Schweiz, die strikt Hunde verbieten. Ich verstehe, warum Hunde nicht gestattet sind in Spitälern oder anderen öffentlichen Einrichtungen, aber ein Assistenzhund ist nicht irgendein Hund, sondern der gibt uns extrem viel Selbstständigkeit, also er gibt uns Selbstständigkeit und wenn man ihnen den Zutritt nicht gewährt, wo eben gesetzlich eigentlich geregelt ist, dann diskriminiert man uns.
In anderen Bereichen gibt es ja quasi Lobbys, die sich für so etwas einsetzen, Bauern, Versicherungen, weiss auch nicht was. Hast du das Gefühl, eure Lobby ist genug stark?
Sie wird stärker. Ich glaube, wo ich mich auch immer gestört habe, vielleicht auch, weil ich halt mehrfach betroffen bin, wir haben starke Verbände in der Schweiz, aber die vertreten immer nur eine Behinderungsform. Also es gibt den Blindenverband, beziehungsweise es gibt sogar mehrere Blindenverbände in der Schweiz. Es gibt den Paraplegikerverband, es gibt den Gehörlosenbund. Und die versuche natürlich einfach, ein möglichst grosses Stück Kuchen überzukommen. Und oftmals konkurrenziert sich es eben auch. Es gibt gewisse Sachen, also wenn es wirklich um physische, bauliche Sachen geht, wo sich Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung mit denen von Mobilitätsbehinderung konkurrenzieren.
Zum Beispiel?
Das beste Beispiel sind Trottoir-Absätze. Für jeden, der im Rollstuhl ist, ist jede Schwelle, die höher ist als 2-3 cm, schon ein grosses Hindernis, je nach Kraft, je nach Konstitution. Aber für einen Menschen, der mit dem Langstock, mit dem weißen Stock unterwegs ist, ist so eine Schwelle essentiell, zum Wissen, stehe ich auf dem Trottoir oder stehe ich mitten auf der Straße. Und dort konkurrenziert es sich und dort muss man Kompromiss finden. Und die finden wir nur, wenn wir uns untereinander austauschen. Und wenn wir uns zusammentun, und das ist eben das Coole an Sensibility, haben wir einfach eine grössere Stimme.
Wie könnte ein Kompromiss im Trottoir aussehen?
Da gibt es schon in den Baunormen. Und zwar darf ein Trottoirrand nicht höher sein als 3 cm. Weil das ist wieso noch zumutbar, für mit dem Rollstuhl drüber zu kommen, und es ist ertastbar. Aber jeder, der das erste Mal mit einem Stock unterwegs ist, wird merken, 3 cm sind extrem wenig.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, schließe ich offiziell diese erste Behindertensession und ich überschreite meine Kompetenz und kündige an, es wird eine zweite Behindertensession geben.
Können wir ein bisschen über Sprache reden? Auf WhatsApp nennst du dich der Grösste. Inklusion ist ja heute, ich glaube, ein Teil, dass du das Gefühl hast, dass die Leute wie euch mehr sehen oder dass auch die gesamte Gesellschaft inklusiver geworden ist, hat damit zu tun, dass in gewissen Bevölkerungsschichten halt ein grosses Bewusstsein ist. Und das Bewusstsein tut auch immer Sprache beinhalten. Wie wichtig ist es, dass man wie halt auch keinen Witz macht über das, weißt? Und darum komme ich mit der Grössten.
Ja, das ist immer, damit keinen Witz machen, bin ich nicht einverstanden. Also gerade wenn ich von mir selber sage, ich sei der Grösste, das ist so, das ist dann zumal in der Blindenschule entstanden. Ich habe das selber gesagt, ich habe das in ein Mikrofon gesagt und nicht bewusst, dass mein Kollege damals das aufgenommen hat und zu einem guten Zeitpunkt wieder abgespielt hat, dass es alle gehört haben. Und ich weiss noch dann zumal, ich für mich denke, das ist ja gar nicht lustig. Ja, oder quasi sie lachen über mich. Und irgendwie erst im Nachhinein müssen sagen, eigentlich, wenn wir jetzt rein vom Begriff Grösse reden, meine Grösse ist nicht nur, bezieht sich ja nicht unbedingt nur auf Körpergrösse. Darum habe ich dort angefangen, das wirklich auch bewusst zu verwenden und zu sagen, ich sei der Grösste. Auch immer mit dem Augenzwinkern, weil ich glaube, Humor ist sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn man nicht über sich selber lachen kann, ist es so schwierig, über andere Sachen zu lachen. Das ist so meine Einstellung zu dem. Aber natürlich ganz offiziell gesprochen ist die Sprache sehr wichtig. Und es gibt einen Haufen Begriffe, die heute nicht mehr gehen, die man nicht mehr sagen soll. Aber das ist ja auch bei anderen Sachen, nicht zum Thema Behinderung so, wo aber halt noch im Vokabular sind und die Leute brauchen, weil sie es wollen brauchen oder sich nicht bewusst sind.
Aber gehörst du wirklich weniger als früher?
Ja, ich würde sagen. Also es gibt gewisse Wörter, die gar nicht mehr auftauchen. Also es ist einfach so ein Beispiel. Als ich Kind war, ist der Begriff Lilliputaner ganz oft gefallen. Also das ist so, das Kind gerufen, hey, schau, Mami, das ist ein Lilliputaner oder so. Das hört man heute nicht mehr. Vielleicht auch einfach, weil die Leute nicht mehr Gullivers Reisen lesen.
Ja, wahrscheinlich wissen sie gar nicht, was ein Lilliputaner
genau,
ist.
Genau, das hat doch ein bisschen mit dem zu tun. Aber es ist schon, die Leute reden anders darüber. Und versuchen, die richtigen Wörter zu fragen. Und sie getrauen sich, was sie ganz viel erleben, mehr auch direkt zu fragen, hey, wie sagt man überhaupt, was ist der richtige Begriff?
Das ist aber cool, oder?
Ja, das ist etwas, was ich immer betone. Man darf mich eigentlich fast alles fragen. Und ich sage immer, Fragen hilft beiden Seiten. Wenn die Leute mich fragen können, kommen sie eine Antwort über. Und für mich ist es immer spannend zu wissen, was die Leute eigentlich beschäftigt. Was ist für sie wichtig oder was ist für sie vielleicht eben schwierig, um sich das vorzustellen.
Warum ich eben gesprochen wollte, schwätzen, ist, ich habe am Anfang gesagt, du bist bei den Dwarf Games, hast mal mitgemacht, das heisst bei den Zwergenspielen. Ein Wort, das man auch nicht mehr sagt, warum nennt sich der Wettkampf so und was hast du dort genau gemacht?
Ja, Dwarf Games sind ein bisschen ein Spezialfall. Also zum einen, eben das Wort Zwerg ist in der Schweiz oder im Deutschsprachigen geht nicht mehr. Auch Zwergenwuchs, früher hat man das noch wirklich medizinisch gebraucht, ist nicht mehr aktuell. Man hat von Kleinwuchs. Hingegen im Englischen, im Angelsächsischen, ist eben der Dwarfism, also der Zwergenwuchs, immer noch offizieller Begriff. Und aber jetzt im Fall der Dwarf Games, glaube ich, ist so ein bisschen provokant gemeint, dass man es wirklich so sagt, um ein bisschen provozieren.
Zum Leute bis zum Nachdenken
ganz anregen. Genau, ganz genau. Und das finde ich halt auch immer, das ist etwas, was ich eigentlich gerne unterstütze. Wenn es darum geht, Leute anzuregen und nicht nur einfach verblöd, dann kann ich das sehr unterstützen. Und ich war dort 2017 in Kanada und das war etwas vom Grössten, was ich erlebt habe in meinem Leben. Nebst dem, dass ich sportlich etwas machen konnte. Sport war mir immer wichtig. Und ich durfte antreten in verschiedenen Disziplinen. Es war halt ein riesiges Event mit irgendwie 500 oder 600 Kleinwüchsigen aus der ganzen Welt. Und sich dort auch einfach ein bisschen auszutauschen und kennenzulernen und miteinander etwas zu erleben, ist gigantisch gewesen.
Und du bist auch wahnsinnig gut gewesen, oder?
Ja, also es hat immer eine Silbermedaille gelangt im Kugelstoßen. Genau. Ja.
Sehr gut. Findet die regelmäßig statt? Gehst du wieder einmal?
Ja, eigentlich finden sie auch 4 Jahre statt, so wie die Olympischen Spiele. Jetzt ist, wie überall, ist auch Corona dazwischen gekommen. Wenn die nächste stattfindet, bin ich ganz ehrlich überfragt, weil ich während oder so knapp nach Corona das Kapitel Sport für mich ein bisschen abgeschlossen. Weil es wie, in meinem Leben hat sich mit und während Corona so viel verändert, dass ich wie gemerkt habe, die Motivation stimmt nicht mehr. Und ich habe es jetzt erlebt. Und der Aufwand, um dorthin zu kommen, ist mega gross gewesen. Klar, es war natürlich die Reise auf Kanada gewesen. Es wäre jetzt das Mal wahrscheinlich in Europa, was ein bisschen einfacher wäre. Aber ja, wie müssen sagen, ich habe andere Prioritäten und vielleicht, wenn ich weiss, wo sie sind, gehe ich wieder vorbei, mehr als Besucher, als Fan oder als Zuschauer. Aber das Kapitel ist für mich wie jetzt an diesem Punkt ein bisschen abgeschlossen.
Eine andere Priorität findet auf einer Bühne statt. Das habe ich das letzte Mal gesehen. In Zürich, in Milles war das, beim Salon Morpheus.
Liebe Damen bis Herren, alle dazwischen, innerhalb und außerhalb.
Was machst du genau?
Ja, wir sind ein Varieté-Ensemble und studieren regelmässig eine Show ein. Und der dritte seit jetzt doch auch schon 7 Jahren regelmässig auf verschiedenen Bühnen in der Schweiz auf.
Hat Ihnen das jetzt gefallen?
Ja!
Aktuell bist du Teufel gewesen, oder? Um das Engel.
Genau, im letzten Stück. Die Show hatte 2 Teile. Und im ersten Teil war ich so ein bisschen der Moralapostel gewesen, also eben der Engel, der aufpasst, dass man nichts Falsches macht. Und im zweiten Teil bin ich eben als Teufel gekommen. Es war ein sehr cooles Kostüm gewesen, wo ich dann eben halt die Leute verführt habe und gefunden habe, also wenn wir die Reise in die Hölle angehen, dann richtig.
Ich habe nach der Vorführung mit jemandem geschwätzt, der dich schon ein paar Mal gesehen hat. Und er hat gefunden, die aktuelle Version hat ein bisschen genervt, weil er gefunden hat, der Besucher, du seist zu fest nur auf deine Körperlichkeit reduziert. Wenn du das so nicht mehr mitmachst, ist das etwas, was du dir auch überlegst?
Am Anfang auf jeden Fall. Es ist etwas, was ich mir lang überlegt habe. Und ich darf in diesem Fall auch sagen, dass der TK, der Tatschmeister, der das Ganze ins Leben gerufen hat, ein paar Mal bei mir angefragt, bis ich zugesagt habe. Weil ich mich gefragt habe, darf ich so auf die Bühne stehen und mich jetzt einfach präsentieren, dass ich muss mitrechnen muss, dass die Leute mir eben schauen können, die präsentieren ein Zwerg, um es so zu sagen.
Mhm.
Heute, eben jetzt nach so mancher Show schon, weiss ich, dass die allermeisten Leute können differenzieren und unsere Shows sie nach meinem Empfinden eben nicht so, dass es auf meine Größe reduziert wird. Wie hast du empfunden?
Ich habe es super gefunden.
Ja, jetzt aber auf die Frage bezogen.
Ich habe gefunden, er hat nicht recht gehabt, ehrlich gesagt. Aber ich habe interessant gefunden, wie der Besucher das reflektiert hat, dass er wie so zwei Ebenen gesehen dort, oder was ja auch total für das Publikum dort spricht, für dort hören.
Ja, aber das ist das, was ich auch ein bisschen gelernt habe. Ich würde sagen, ich habe verschiedene Rollen gespielt, wenn man so will. Und es hat definitiv Rollen dabei gehabt, wo die Größe überhaupt keine Rolle gespielt hat, wo ich einfach eine Figur war, die hat auch 1,90 Meter gross sein. Und ich habe aber auch schon ein Zwergkostüm auf dieser Bühne. Allerdings innerhalb von der Geschichte, die wir dort erzählt haben, dass das wie einfach ein Teil gerade von der Story ist, dass das so wie, es hat auch so ein bisschen provozieren, aber ich habe das Kostüm wie auch auf der Bühne wieder abgezogen oder einen Teil davon. Genau.
Hast du wie emanzipiert von der Vorstellung?
Ganz genau.
Es ist interessant, auch, weißt, wenn du jetzt überlegst, was, das ist total ein anderes Thema, aber hast Game of Thrones hast gesehen im Jahr?
Ja, ja.
Es ist auch interessant, dass am Anfang der Tyrion Lannister auch wie auf seine Rolle als Zwerg, in Anführungszeichen, oder als Dwarf, wie er reduziert wird. Und je länger es reingeht, desto weniger spielt das überhaupt eine Rolle, oder?
Ja, wenn ich vorhin gesagt habe, die Sichtbarkeit von uns Menschen mit Behinderung spielt eine Rolle, ist jetzt im Bereich von den Kleinwüchsigen hat eben der Schauspieler Peter Dinklage in meinen Augen einen riesen Einfluss. Weil mit dieser Rolle, die extrem komplex ist und ich weiss nicht, wenn man noch das Buch auch noch gelesen hat, der Autor hat sich extrem mit vielen Themen befasst, wo ich mich als Kleinwüchsiger, der weiss, wie es ist, extrem reinfühlen konnte. Und es kommt auch in der Serie extrem stark über, wo ich muss sagen, das hilft enorm für die Sensibilisierung. Und dass die Leute am Anfang einfach gesagt haben, der Zwerg, und das ist ja einfach in dieser ganzen Geschichte innen, wird er halt auf das reduziert, aber dass die Figur wächst, das hat einen extrem grossen Wert, für wie man uns wahrnimmt.
Danke vielmals, dass du alles geteilt hast mit uns, Malin.
Sehr gerne.
Was machst du an Ostern?
Ich bin bei meinen Eltern in Wiesen, hoffentlich ein bisschen gutes Wetter, mit den Hunden grosse Spaziergänge machen.
Und im Sommer sehen wir uns für das Weihnachts-Nachholfest, oder?
Nein, ich bin nicht der.
Nein, schlecht.
Ich bin aber nicht Festival dann. Ja.
In diesem Fall auch hier nochmal liebe Grüße an alle in Wiesen und auch sonst wo. Ich habe mich jetzt unterhalten mit dem Alain Bader. Er war Gast in dieser Spezialfolge von «Apropos». Wir hören uns dann wieder mit einer regulären Folge von «Apropos». Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao Alain.
Ciao zusammen.
«Apropos» ist eine Produktion vom «Tagesanzeiger» und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ihn doch weiter oder gebt apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreichen ihr uns auch direkt unter podcast@media.ch.